Für mich eine besondere Freude, dass ich den Vortragsverein normal am Abend mit ihm verbringe. Es ist für mich vielleicht auch ein bisschen der Abschied von der lieben Freund hier aus dem Krieg. Ich will in nächster Zeit anfangen, ein bisschen langsamer zu treten. Also die Frage ist an mich gerichtet, warum schreibt man eigentlich? Ja, warum schreibt man eigentlich? Ich glaube, alles, was lebt und sich bewegt, will sich mitteilen. Wenn wir an die Pflanzen, die Blumen denken, mit ihren hübschen Farben, hübschen Formen, ihren Düften, wenn wir an Tiere denken, die ihre Leute haben, ihre Warnrufe, ihre Angstschreie, ihre Klagerufe, auch ihre Standplätze und so weiter, wo sich auch durch ihr Verhalten mitteilen, wie es mit ihnen steht, wo auch aber ihre Freude können zeigen, wie zum Beispiel ein Hund, wenn man sagt, weil man ein bisschen spazieren, wie er da anfängt, der Freude zu bekommen. Und dann kommt der Mensch, und der Mensch hat das große Glück, dass die Schöpfung ihm eine Sprache zugedacht hat, wo eine ganz weitgehend klare Verständigung möglich macht. Wo er seine Gefühle, seine Stimmungen, seine Wünsche, seine Begierden, seine Sorgen, seine Ängste, seine Gebete kann formulieren und wie er das macht, kann das auf vielseitige Art gehen. Man kann das am Familientisch, man kann das am Dorfbrunnen, man kann das am Stammbeizli machen, man kann es in der Kirche, man kann es irgendwo in der Politik, in einem Saal, man kann sich ausdrücken. Und da gibt es Menschen, und ich bin offenbar ich jetzt da, die das Gefühl haben, sie haben ja etwas Besonderes zu sagen, oder sie meinen und wenigstens, nicht? Man hat ja etwas Besonderes zu sagen. Und das Gefühl haben, sie müssen das schriftlich machen, sie müssen das vielleicht eine größere Gesellschaft ansprechen, nicht nur gerade die Familie oder ein paar Kollegen. Und dann setzen sie sich irgendwo in ein Zimmer und fangen da schreiben und fangen da schreiben. Und es braucht eine enorme Geduld und viel, viel Zeit, bis dann so ein Buch, das ja meistens 2, 3 bis 4 Mal geschrieben ist, bis dann das als fertiges Manuskript da ist. Und was dann mit dem Manuskript passiert, das ist dann noch eine andere Frage. Weil heutzutage kommen im Jahr 150.000 neue Bücher in der deutschen Sprache raus. Jetzt sogar mehr, wo noch die Ostdeutschen angesprochen sind. In der Schweiz sind es etwa 10.000. Und da in dem grossen Konzert irgendeine kleine Partitur zu spielen, braucht es enorm viel. Ja. Und das müsste einer wirklich ein bisschen Glück haben, nicht nur gerade, wenn er durchkommt. Das ist, und ich glaube, anders ist es mit den Dichtern. Ein Dichter, der spaziert, zu Abend es war am Wald entlang und ist ein wunderbarer Stern, klare Nacht und dann kommt ein See, es ist als wäre, etc. Der Himmel, wie heißt es schon wieder?
Voller Geigen. Der Himmel voller Geigen.
Ja, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, etc. Oder auch, sagen wir, vom Rilke, wenn er da die Rosen angeschaut hat, da vor seinem Mann so, und wahrscheinlich schon so ein bisschen wehmütig ist und gedacht hat, Rose und so weiter. Ja. Ja. Oder natürlich, wenn wir jetzt heute am Abend sitzen, so ein Gedicht ja vielleicht vom Hannes, wo er schreibt, das Leben ist ein Karussell, ein bisschen Himmel, ein bisschen Hell, gerade so wie das Tanzchen geht und dich deine Lüne trägt. Und jetzt will ich schon gerade, so wie ich Dichter bin, tue ich jetzt zwei Walliser Gedichte so zwischendrehieren, damit es soll ja ein literarischer Abend sein, nicht wahr? Und dann hört natürlich zwischendrin ab und mal eine kurze Prosa oder ein paar Gedichte nehmen. Wie Trichu ist eine Kunst. Denk dran, wenn dann die Flasche kunst. Wie müssen wir zelebrieren? Mit kleinen Schluckchen gustieren, nur recht genießen, müssen. Nicht wie Affen und Laffen. Kannst du noch nicht mehr schaffen. Lass auf der Zunge zerrinnen, für das Bucke schön zu gewinnen. Und nie der Hüfe süfe. Hast du die Bratus und Xotos, ist er ein Gab Gottes. Auch mit Käse und Fisch kehrt es Tropfen auf den Tisch. Aber alles mit Maß, nicht zu viel. Trich nie jetzt viel, nur mal gerade was brücht für Gesundheit und Freude, sonst bringt es Armut und Leid. Und noch eins, das Büge ist Ringel, Ringel, Reia mit dem Biest von Hans Weidmann, ist so herzlich illustriert worden. Er ist im Stand und macht so eine Zeichnung in 30 Sekunden. Und da werde ich noch gerade ein Gedicht noch gerade vorlesen, so zum Anfang. Ihr wisst ja alles, ihr kennt ja alle den Heidowi, der Heidowi. In der Russischweiz muss ich immer erklären, was der für spezielle Tuckchen hat. Aber ihr bräuchte das, glaube ich, nicht sagen, ihr wisst es. Als Salvanin und alter Traminer, nicht aber als Schlawiner, ist die Rebe vom Heidavi früher einmal in Ungarn gsi. Hitu Krakutsch, der die Stotzonsto halt jene vom Ruf und verlangt vom Bür der letzte Schnüf. Es ist der Wehrli kein Leider, ist ein Heider, aber ein gefährlicher Burscht. Ist zu gross, deiner Durst, trich noch nicht zu geschwind. Bleibst du nichts im Grind, das Gebeiz fährt dahin dabei. Gehst gelenk und du hei. Pass auf, beim ersten Stutz gehst ganz sicher über den Dutz. Und es riert dich über das Wort. Macht nicht, bist am rechten Ort, da im Brie in der Tolla, zusammen und mit anderen Nola. Die erste Frage, so ein bisschen beantworten.
Ja. Ich bin noch nicht gerade ganz Fredo.
Noch nicht?
Nein. Wenn, du hast ja, mich interessiert dich noch zu wissen, oder ich alle vielleicht, wenn du hast angefangen zu schreiben, wenn, in welchen Jahren war das auch gewesen, oder was sind deine ersten Sachen erschienen? Wie sieht das aus?
Aha. Ja, im Grunde genommen, wenn ich hätte einen Beruf wählen dürfen, den ich hätte wollen, wäre ich Maler geworden. Und ich hätte sogar eine Holländer-Familie gehabt, wo man hätte zahlt, Studium, aber der Vater hätte nicht wollen. Und wahrscheinlich der ÖRF gehabt. Was wäre ich vielleicht für ein Maler geworden. Aber dann nachher habe ich auf der Bank nicht die Befriedigung gehabt. Auf der Bank ist es, ihr wisst ja alle, es ist eine sehr starke Routinearbeit. Man bekommt die Belege, man tippt da, geht sie weiter und morgens sind wieder nicht wieder da und abends müssen wieder aufgearbeitet sein. Das hat natürlich für jemanden, der gerne ein bisschen irgendwie geistige Arbeit auch macht, nicht befriedigend. Da habe ich angefangen zu schreiben. Und das erste, wirklich, zuerst habe ich mal ein Theater geschrieben, das heisst so Hilarius Nacht. Das ist im Walliser Club ab 1928 oder 1929 aufgeführt worden. Es gibt ein Büchchen, das habe ich noch. Und dann nachher habe ich dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und zwar natürlich als Walliser. Es hat eins geheißen, das Geheimnis um die Teufelswand, und die zweite Geschichte geheißen, er liebt seinen Berg. Und die hat sind bei der Zürcher, bei der Schweizerischen Illustrierten angekommen. Und zwar haben sie auf einer Seite gebrungen, gross der Name und so weiter. Und dann hatte ich so einen Mord frei. Ich habe gemeint, wenn ich der Bahnhofstrasse auf und abgelaufen bin, alle müssen den Hut mir ab. Aber das war leider nicht der Fall. Und so habe ich nachher dann auch noch. Ja, ich habe dann eine Frau kennt, die war ein bisschen älter und die hat dann mich forcieren als Schriftsteller. Sie hat also einen wahnsinnigen Einfluss gehabt. Dann habe ich angefangen mit einem Roman. Und wenn ich anfangen so 6 Folgen hatte, so hat sie gesagt, jetzt bringst du dir mal die Neue Zürich Zeitung und die sollen dann mal schauen, was da draus rausschaut. Und dann hat der Dr. Corodi damals, so der Papst von der Literatur in der Neue Zürich Zeitung, auf Schweizerisch, so, hat gefunden, ja, das ist gar nicht schlecht. Ich tue das auch mal publizieren in der Zürich Zeitung, aber du musst da noch Schluss machen. Also einen rechten Schluss. Also, es hat geheißen Berger riefen und ist eigentlich das Schicksal von meinem Vater. Und er ist auf dem Waskaran bestiegen, dort hat er eine Frierung gehabt und dann hat er gesagt, du musst da Waskaran, du musst da einen Schluss machen, wo das Wort Waskaran drinnen nur so klingt und so. Und dann ich so wieder ICE her oder so, wie man damals so Schluss gemacht hat, poetisch, habe ich dann das gemacht. Und das ist das in der Zeitung erschienen und sechsmal ist das gekommen. Und ich bin sehr berühmt worden bei der Bank, bei der Bankdirektorin. Ich hatte auch eine dumme Bemerkung drin. Ich habe von meinem Großvater geschrieben, er habe immer geklagt, er habe so ein fruchtbares Weib, er brauche nur die Hosen ans Bett zu hängen und schon hat es sie wieder. Mit diesen Worten habe ich das geschrieben und dann bin ich berühmt worden in der Bank, schon nur wegen dem Slogan. Nicht? Und das hat dazu Folge, dass ich nach England konnte. Die haben dann gedacht, da müssen wir ein bisschen nachnehmen. Und dann haben sie mich nach England geschickt und dann ist alles wieder im Kübel gewesen. Sonst wäre ich von jung auf Schriftsteller wahrscheinlich geworden und hätte so etwas gebrungen. Bist du jetzt zufrieden? Also,
ich bin ungefähr zufrieden, aber jetzt weiß ich nicht, ob hier noch jemand ist, was zu diesem Fragenkomplex. Warum schreibt man? Wann hat er angefangen zu schreiben? So, noch Frage hätte. Hätte jemand noch da etwas sagen wollen? Ja, Herr Brönnimann, bitte.
Ja, ich habe eine praktische Frage. Wenn ich muss schreiben muss, habe ich bis jetzt immer alles von Hand vorgeschrieben. Dann ist es überlegt, dann ist es nicht wahrscheinlich. Und jetzt bin ich aber natürlich schon wieder in der älteren Generation. Bitte, ja, komm. Wie sieht das heute der Schriftsteller? Wie macht er das? Und was würde er
sagen? Ich bin aber nicht eine junge Generation, ich bin auch noch viele ältere. Aber es ist so, die Jungen haben heute fast alle ein Computer. Und da können sie das wieder auslöschen. Aber ich mache es auch so, wenn ich muss schreiben muss, so muss ich das von Hand schreiben. Ich will da nicht noch mich beschäftigen mit tippe ich daneben oder so. Ich habe sowieso ein bisschen eine Schwierigkeit, weil ich mit 6 Fingern muss schreiben muss. Und ich schreibe alles immer von Hand und gebe es dann einer Heimarbeiterin. Und dann lese es wieder und dann gebe es wieder einer, schreibe es nochmal ab und dann gebe es nochmal. Und so geht es manchmal 4-mal. Ich glaube, ich kann sicher an so ein Buch manchmal 3 bis 4-mal muss ich schreiben. Aber von Hand, dann ist man ungestört und kann ganz das einflüssen, was einem Gott sei Dank mal zimmt.
Ja, ich weiß nicht, zu dem ist nicht viel zu sagen, aber die heutigen Schriftsteller arbeiten sicher mit dem Computer, aber wenn man zum Beispiel vergleicht, was die grossen Schriftsteller in der deutschen Sprache gemacht haben, die ohne Computer geschafft haben, das hat schon einen gewissen Unterschied. Ich meine, auch niveaumässig tun wir offenbar besser schreiben ohne Computer, wenn man das vergleicht. Ja? Jetzt hätte ich noch eine andere Anschlussfrage, wenn niemand mehr zu dem. Herr Dr. Wiederhorst.
Ich kann es drüber fragen. Ich habe ja vorhin gesagt, in den ersten Werken, das sind wirklich fast als Heimwehrwalliser geschehen. Und dann haben wir ja mehr, was das machen. Und jetzt gehen wir also nach Zürich, ich weiß schon, wie es in Deutschland ist, nach London, da ist doch nur mehr Heimweh. Ist das der einzige Grund gewesen? Wenn er nicht weitergeschrieben hat, dann ist echt dann etwas anderes drin.
Nein, es war so. Ich bin am 1939, das ist ja der Balkankrieg. So. Dann hat mir die Zürich-Zeitung gesagt, ich darf so Bericht schreiben, meine Eindrücke von England. Und da habe ich zwei, dreimal das machen und dann ist der Krieg ausgebrochen. Und dann ist ganz eine andere Atmosphäre geworden. Erstens mal ist alles zensuriert worden, man hat nicht mehr den Kontakt. Ich hätte ja nicht dürfen schreiben, was ich da gesehen und erlebt habe oder so. Oder dann hätte ich nur müssen die Erlebnisse schreiben, die sehr auf die Menschliche bezogen sind. Das ist eigentlich der Grund, dass ich dann aufgehört habe. Und nachher habe ich das Glück gehabt, dass ich sofort in leitende, wenn ich zurückkomme, in leitende Stellungen hineingeschlüpft bin. Im Warenhaus bin ich in der Zentralverwaltung leitende Stelle gewesen, in einem Textilunternehmen bin ich in der Direktion gewesen. Da habe ich selber angefangen. Ist gut gegangen, so habe ich viel zu tun gehabt. Ist schlecht gegangen, habe ich noch mehr müssen werken, damit die Leute Arbeit haben. Und so ist das leider ein bisschen ein Unterbruch stattgefunden, wo mir heute auch weh tut.
Ja, gut. Wir fahren weiter, weil ich schon mal oben sitze, oder? Wie ist das
alles? Ja, schon recht.
Wenn wir deine wären, wir helfen dir den Notfall. wenn man seine Werke dort lesen, sieht man da drin, von mir ist gesehen, ganz durchgehend einen roten Faden. Und das ist so, man könnte diesen roten Faden als autobiografisches bezeichnen. Er hat ja das verlorene Tal geschrieben, was er seine Jugend beschreibt, aber auch sonst. In Gedicht und so weiter. Sehr viel Autobiografisches. Hannes, darf ich dich fragen, warum oder wie siehst du das? Warum hast du vor allem Autobiografie gemacht und nicht etwas über Südsee oder ich weiß nicht was?
Ja, autobiografisch ist eigentlich ein Weg nach innen. Nicht eine Flucht, sondern man versucht, ein Tor aufzustellen, stoßen, um sich selber zu erkennen und feststellen, wie eigentlich man die Vergangenheit verarbeitet hat. Es ist also auch eine Verarbeitung oder eine Vergangenheitsbearbeitung, Verarbeitung, wenn ich das so könnte sagen. Mich hat natürlich durch das, dass ich das Gefühl hatte, mit meinem Armbruch und der schlechten Verarztung und dem Gericht, das sich komisch benommen hat, habe ich gefunden, mir sei ein grosses Unrecht geschehen. Das hat natürlich auch noch zusätzlich mich motiviert, das einmal zu verarbeiten. Und das ist dann im verlorenen Tal sicher ziemlich stark verarbeitet wurde. Ich konnte dann eben auch die gewissen Ressentiments überwinden. Also man versucht durch Ereignisse, die man erlebt hat, sich zu sehen, ob man, wie man sich benommen hat, recht oder schlecht. Das ist das Wesentliche. Und man versucht, sein Gedächtnis zu schärfen, seine Sinne auch zu schärfen. Und autobiografisch sollte man möglichst an der Wahrheit bleiben, wahrheitsgetreu schreiben und gegenüber sich offen und ehrlich sein, also sich selber auch ein bisschen verhudeln machen. Und man sollte über sich lachen können und mit sich flennen, auch. Und ich glaube, dass, wenn man so sagt, autobiografisch sich befassen, der Mensch auch demütig macht, weil er da wirklich sich manchmal dann auch nackt sieht. Menschlich nackt. Ich habe sicher ein Gedicht, das ich da könnte, könnte da mal vor lachen, wo das zeigt. Lach ich, lache ich von ganzem Herzen. Wein ich, rinnen zum Kinn mir Tränen. Lieb ich, kenne ich nicht die Grenzen. Ich weiß, das ist nicht männlich. Vielleicht bin ich kein Mann, nur ein männliches Wesen, das Mensch sein möchte. Oder ich habe vielleicht noch einen anderen. Und das Thema wird vielleicht gar aus dem Feriengeflüster. Ah ja. Ich bin Hirt geblieben und treibe meine Herde auf die Weide. Die Flöte klagt dem Wind im Lied mein Fernweh. Kommt ein Fremder des Weges, entfache ich Feuer und brate Kartoffeln. Ich kenne die Grenzen meiner Weiden und ritze mich doch am Stacheldraht. Kann ich euch noch eins? Und also in diese Ding hinein geratet. Ah ja, ich hatte noch den letzten Wunsch. Das ist ein Gedicht, das mich sehr beschäftigt. Ich habe einen lieben Freund, den Kunstmaler Max Widmer, der gerade am Sterben ist. Er kann nicht mehr so lange machen. Und er ist aus der Kirche ausgetreten. Und er hat mich gefragt, ob ich die Graber enthalten würde. Und ich bin ihn heute noch am Besuch am Morgen erschütternd gewesen. Und ich lese Ihnen jetzt letzter Wunsch, wo mein letzter Wunsch ist. Ich möchte als Mensch in Würde sterben. Nicht nur als Apparatur. Nicht an Kunststoffschläuchen eines Gerätes keuchen, keine erzwungene Daseinsfrist, die kein Leben mehr ist. Gebunden an göttliches Walten möchte ich eines Menschen Hände halten. Aber das ist gut alles so ein bisschen ins Autobiografische hinein. Ich habe jetzt 3 Bücher geschrieben, autobiografisch, Das verlorene Tal, Der verlorene Weg, Der einsame Mond, und arbeite nun noch am letzten Buch. Der Titel weiß ich nicht, der Titel ist schon, ja, verkaufstechnisch ist der Titel sehr wichtig, das habe ich jetzt auch beobachtet. Aber ich möchte doch auch von dem letzten Buch nur 2 kurze Seiten vorlesen, damit ihr, das passt so ganz in die heutige Zeit, weil ich habe das Ende vom letzten Krieg in Zürich erlebt. Und damals haben wir gemeint, es ist unmöglich, dass es wieder einen Krieg geben kann. Und heute. Während des 3-jährigen Aufenthaltes in London hatten die kriegerischen Ereignisse Andreas täglich beschäftigt. Ich nenne mich Andreas, ich schreibe nicht mehr in der Ich-Form in den 2 letzten Büchern. In der alten Heimat konnte er sich von den Geschehnissen weitgehend distanzieren. Man lebte die Neutralität und war mit den eigenen Sorgen beschäftigt. Auf den Schlachtfeldern war eine Wende eingetreten. Jahrelang hatte nur die deutsche Wehrmacht Siege zu melden und sie tat es am Radio mit trompetenschmetternden Sondermeldungen. Allmählich aber hatte Hitler sich im Zweifrontenkrieg zu Tode gesiegt. Die Alliierten, Russen, Engländer und Amerikaner hatten ihren Rückstand in der Rüstungsproduktion wettgemacht und konnten nun erbarmungslos zurückschlagen. Deutsche Städte brannten unter den massiven Bombenangriffen. Viele waren verwüstet, Berlin, Rostock und Lübeck gefallen, Oberitalien besetzt und Hamburg stand vor der Kapitulation. Die Endphase der Schlacht um Deutschland war angebrochen. Im Zürcher Schauspielhaus wurde Shakespeare der widerspenstigen Zähmung gespielt, im Stadttheater Das Land des Lächelns, Madame Butterfly und dreimal George und im Corso gastierte Josephine Baker. Man hatte sich an den Krieg gewöhnt, der nun schon während 6 Jahren an allen Landesgrenzen der Schweiz tobte. Das Wetter spielte verrückt, eisige Mainächte verursachten starke Frostschäden in den Rebbaugebieten der Ostschweiz, im Zürcher Weinland und in den Neuenburger Rebbergen. Und auch an den Obstbäumen befürchtet man erhebliche Ernteverluste. Dann überstürzten sich die Ereignisse. Die Nachricht von Hitlers Tod schlug wie eine Bombe ein. Der Waffenstillstand rückte in greifbare Nähe. In allen Haushalten klingelte das Telefon. Leute, die sich nicht kannten, unterhielten sich auf offener Straße. Und Nachbarn suchten sich auf, um die Nachricht vom bevorstehenden Kriegsende zu diskutieren. Am 8. Mai 1945 um 11 Uhr läuteten plötzlich eine halbe Stunde lang die Kirchenglocken von Zürich. Überall wurden Fahnen aufgezogen. Im Radio erklang der Choral »Nun danket alle Gott«. Der Krieg war vorbei, das Aufräumen begann. General Guisan richtete aus dem Armeehauptquartier Worte des Dankes an das Schweizer Volk. Unsere Armee hat uns von Elend und Leid bewahrt, vor Krieg, Besetzung, Zerstörung, Gefangenschaft und Deportation. Soldaten, ihr müsst es wissen und dürft es nicht vergessen, im Laufe des 6-jährigen Krieges war unser Land zu verschiedenen Malen schwer bedroht. Es war ein Tag von unendlicher Schönheit und unendlicher Bitterkeit. Fahnen, Gesang, feierndes Volk, eine See voll Schiffe und überbordende Jauchzer, Glockengeläut, die Kirche gefüllt von ergreifenden Besuchern, in den Straßen singende Schulkinder mit Fahnen und in den Händen, die für die Schweizer Spende sammelten, um das Elend auf der anderen Seite der Grenze lindern zu helfen. All das Ausdruck des größten Trauerspiels der Weltgeschichte, das zu Ende ging. Aber an der Freude hing die Not der geschleiften und zerstörten Welt vor einer Zukunft voll schmerzlicher Ungewissheit. Über den Leichenfeldern, den Ruinen der Geisterstädte, den Bildern von apokalyptischer Zerstörung hatte sich der Vorhang gesenkt. Die Wunden des Krieges lagen noch offen und niemand wusste, was von der Zukunft zu erwarten war. Ein Tyrann war besiegt, ein kriegsaggressives Volk geschlagen und gedemütigt. Aber waren die Völker der Erde dadurch besser und vernünftiger geworden? Während man in England zu Hunderttausenden zum Buckingham Palace zog und dem Königshaus zujubelte, auf dem Trafalgar Square und im Haymarket in den Straßen tanzte, auf der Themse die Schiffssirenen heulten und in den Pubs immer wieder das Lied gesungen wurde, »There will always be an England«, weinten überall auf der Welt Menschen in unzähligen Familien, die einen lieben Familienangehörigen nicht mehr zurück erwarten durften. Andreas war nicht zum Feiern zumute. Zu viel Leid hatte dieser unsinnige Krieg der Welt gebracht. Nachdenklich schlenderte er der Seele entlang. Ein Gefühl des Verlorenseins befiel ihn, Melancholie. Er dachte an all die zerbrochenen Städte, zerbombten Städte, die zerlumpten Heimkehrer, sah Bombenkrater, wo einst ein Zuhause stand. Menschen, die Familienmitglieder suchten und auf der Flucht waren. Ein trostloses Bild vor einem Abendhimmel, der unbekümmert sein Gold hinter den Rücken des Uetliberges verschwendete. Andreas entschloss sich, in seine Wohnung zurückzukehren, Doris anzurufen, um mit ihr über das Kriegsende zu reden und etwas von der melancholischen Stimmung zu verlieren. Es ist jetzt, ich habe das gewählt, weil ihr wollt ja eigentlich jetzt wieder leider wieder kriegen. Man muss sagen, fast müßiger, es ist ein furchtbares Wort, fast müßiger, dass man immer wieder Tyrannen hat, die unmöglich machen, dass man im Frieden nebeneinander kann leben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das.
Ja, ich glaube, das ist gut. Ich hätte persönlich nur noch eine Frage. Alle grossen Geister hier in das Tagebuch. Siehst du das Tagebuch?
Ich weiß nicht. Also, wenn jetzt, bin ich wahrscheinlich ein grosser Geist. Sonst gibt es Tagebücher nicht. Aber ich mache immer Notizen. Ja. Ich habe ein Dossier, wo voll Notizen ist, wo ich nicht mehr alles verarbeiten kann. Das ist auch nicht nötig. Ja. Das hat schon so viel Gescheites ist schon gesagt worden. Was soll man da noch etwas probieren, noch Gescheites zu sagen? Aber man macht es. Man versucht es.
Ja. Sonst hat man irgendwie zu dem, was jetzt gesagt wurde, ist nichts beizufügen. Wir leben in einer Zeit, wo allerlei passiert, wo genau die gleiche Stimmung da ist. Und ich will die Glück, dass es so lassen. Und dem nichts beifügen und das nicht zerreden.
In offener Beziehung so muss man wahrscheinlich auch schon zurückgreifen auf die Mutter. Ich hatte eine wunderbare Mutter. Sie ist ein Seel gsi, wo einfach viel mehr hat können. Sie hat können gehen und immer hat sie noch Liebe gehabt. Nicht nur in der Familie, sie ist über die Familie raus, hat sie eigentlich ihre Liebe können verteilen und immer ist vorhanden gsi. Und was mich aber im Nachhinein wahnsinnig berührt, ist, dass die wunderbare Frau unter ihrem Wert hat müssen leben. Wenn ich sage unter ihrem Wert, so meine ich, dass sie ein viel zu hartes Leben gehabt hat, dass sie sich zu stark aufgeopfert hat, mit der Idee, nochmal der Sohn oder der Kind muss es besser gehen. Und ich glaube, das hat mich stark geprägt, der Frau gegenüber. Ich habe der Frau gegenüber eine ganz spezielle Verehrung und eine spezielle Beziehung. Aber ich möchte doch noch gerade kurz um das, was ich da gesagt habe, mit einem ganz kleinen Abschnitt aus dem Buch «Der verlorene Tal» lesen. Ich tue etwas ganz Kurzes lesen, nur nicht mal anderthalb Seiten, weil mein Vater war ein bisschen Abenteurer, war ein toller Mann, aber war ein Abenteurer. Und er hat dann Expeditionen gemacht im Kaukasus schon 1893. 1898 war er im Himalaya. Damals war das Pionierarbeit, nicht wahr? Da sind die Bergführer noch nie so zu hart für so grosse Expeditionen. Und 1903 war er in den Anden auf dem Waskaran, der erste Bestiegung, der ist 6668, fast 6700 Meter hoch, hat der Nordspitz dort erst bestiegen mit einer Amerikanerin, hat er Frierungen gehabt und hat Amputationen gehabt, da in einem Dörfli, Jungei hat es geheißen, wo kein Arzt war, sondern nur einer, der eine Flasche Cognac ihm gegeben hat und ein rechtes Messer hatte. Er war ein starker Mann und darum hat er überlebt. Aber er hat von der Familie, von der Frau, er ist nicht mit der Frau, also ist nicht mit der Mutter, aber hart war er. Er hat auch nicht in Zermatt unterwohnen. Wir mussten immer in die Alpen. Ich bin ja sonst hätte ich vielleicht das Buch nicht geschrieben. Ich bin ja schon mit 8 Jahren einen Alp betreuen mit einer, ich kann fast sagen, mannstollen Magd, die ich auch noch betreuen musste. Und halt gemacht. Ja, ehrlich, das Bergführer hat noch bald gewusst, wenn ein lustiger Senner in es war, nicht? Und dann war es ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, wo der Vater hat immer das Geld so in einer Zigarettenkiste hatte. Und da war im Herbst praktisch nichts drin, weil der fremde Verkehr war im Rumpf. Die Herdäpfel hat es gefriert. Und wir haben noch Kühe verloren, weil sie einen rostigen Nagel geschluckt hat. Und wir haben nur 2 Kühe, ein paar Kalben, 2 Schwinken, ein paar Geißchen, 3 Schafchen und 7 Hennen gehabt. Also, dann für Selbstversorgung hat es gerade gelangt, aber das Jahr hat es schlecht ausgesehen, also wirklich schlecht. Alle Zermatter sind ähnlich gegangen und die sind dann, als Saisonjäger irgendwo arbeiten, abends Tal, Hotelbau, Tunnelbau oder alles Mögliche. Bis nach Kairo sind sie gegangen und der Vater hat das keine Stelle bekommen mit einer Hand, eigentlich, die er nicht hätte können brauchen. Dummerweise ist mir jetzt auch etwas passiert. Und dann hat die Mutter gesagt, sie war mal im Kloster gewesen, in der Nähe von Versailles, eine Klosterschule gemacht. Und dann so eine fromme, flotte Frau. Und dann hat sie gesagt, dann gehe ich verdienen. Und obwohl der jüngste Sohn, der Emil, der jetzt Rechtsanwalt ist, in Sitte, der war erst 1,5 Jahre. Und wir waren alle noch in der Schule. Und das Mädchen, das wir hatten, diese Schwester, ist auch noch in die Schule gegangen. Die musste die Haushaltung führen. Der Vater musste den Babysitter machen. Und die Mutter hat dann eine Stelle gefunden in Genf, in einem Spital, als Spitalköche. Sie hat immer gut gekocht. Und hat dann jeden Monat das Geld geschickt. Und ist es wunderbar gut gegangen. Besser als die anderen sogar. Aber eben. Und dann ist sie irgendwann dann im Frühling zurückgekommen. Und ich will da nur, ich tue nur mal gerade, ich kann da nicht lang lesen, ich will nur gerade zeigen, es gibt auch einen Eindruck, die Beziehung Mutter zu der Familie. Bis spät in die Nacht hinein, ja, kann da vielleicht sagen, auch Zermatt wehrten sich die Anzeichen des erwachenden Frühlings. Der Föhn brach ins Tal und orgelte in den Wäldern. Er schälte ganze Hänge aus dem Schnee, leckte die Straßen trocken und öffnete die Krokuskelche, die gleich weißen Teppichen die Wiesen überzogen. Wir wussten, nun muss die Mutter kommen. Und sie kam. Bis spät in die Nacht hinein saßen wir mit ihr in der Küche. Immer wieder umarmten wir uns. Dem Vater verriet sie, dass sie ihm eine große Überraschung mitgebracht hätte. Was es war, wollte sie nicht sagen, so sehr wir sie auch drängten. Der Vater hatte Mühe, sich in der Rolle des Beschenkten zurechtzufinden. Schließlich schickte sie uns zu Bett, denn sie wollte noch die Küche aufräumen. Der Vater blieb bei ihr. Ich hörte später die Eltern in die Stube kommen und sich entkleiden. Vater ließ immer seine Schuhe auf den Boden fallen. Plötzlich sagte er recht unfreundlich, »Was ist denn das für ein Gehänge, das du da trägst? Habe ich noch nie gesehen.« »Ein Strumpfhalter, viel bequemer als die Strumpfbänder, die die Strümpfe doch nicht halten.« »Wo hast denn du das wieder her?« »Gekauft? Wo sollte ich sonst herhaben?« »In Genf?« »Ja, natürlich in Genf. Er war übrigens gar nicht so teuer.« »Ist mir egal.« Dummes, unnützes Zeug. In Genf natürlich, man weiß ja, ist noch schlimmer als Paris. Da wimmelt's nur so von billigen Weibern. Ist mir egal. War er eifersüchtig, weil Mutter einen neuzeitlichen Strumpfhalter trug? Oder plagte ihn sein Gewissen, weil er Mutter zu wenig Anerkennung bewiesen hatte? Vaters Reaktionen waren nicht immer leicht zu verstehen. Oft, wenn er sich erkenntlich und zufrieden geben wollte, nickte er durch Vorwürfe. Ist ja egal. Wenn du das Geld für solches Zeug zum Fenster hinausschmeißen willst, so mach es. Er warf sich gleichsam zum Protest mit möglichst viel Lärm aufs Bett. Eine Spiralfeder der Untermatratze klang auf. Das war die einzige Antwort, die zu hören war. Mutter zog schweigend das Nachthemd über. Durch die offene Verbindungstüre kam sie in unser Zimmer. Sie schaute, ob wir recht zugedeckt waren. Im Drahbett, das Schubladenbett, ich weiß nicht, ob ihr euch Drahbett sagt, das Rudolf und ich teilte, schob sie die Decke seitlich unter die Matratze. Dabei bemerkte sie, dass ich noch wach war. »Du musst jetzt schlafen«, sagte sie leise. Ich spürte, dass sie nasse Wangen hatte und flüsterte ihr ins Ohr, »Gell, du trägst das Zeug trotzdem, ich meine verborgen.« Sie biss mit ihren blendenden Zähnen auf die Unterlippe und lächelte zustimmend, während eine verirrte Träne neben ihrem Stupsknäschen herunterkollerte. Dann ging sie in die Stube zurück, löschte das Licht und stieg ins Bett. Sie kletterte über den Vater in ihre Ecke, weil er immer die Außenseite benutzte. Ich hörte noch, wie sie sagte, »Du lässt mir keinen Platz, du musst dich wieder gewöhnen, das Bett mit mir zu teilen.« Sie sagte es freundlich. Vater flüsterte ihr etwas zu, dann lachten beide. Das ist jetzt ein Ausschnitt, der zeigt, nicht wahr, dass man mit der Mutter sehr früh eine enge Bindung hatte. Das beantwortet aber leider nicht die Frage, die der Adel gestellt hat. Wie soll ich das sagen? Ja. Ich würde meinen, dass ich zu der Frau ein doch sehr offenes, eine offene Art, würde ich sagen, eine offene Art haben. Ich verlange nicht eine Verschmelzung, ich rede jetzt natürlich von meiner ehrlichen Beziehung, eine Verschmelzung, die so weit geht, dass man keinen Freiraum mehr hat. Sondern ich will immer noch erfahren, ich bin ich und du bist du. Ich will nur die intime Kontakte sehr stark erleben. Sie ausschöpfen und in einer offenen Art auch Widerstand, andere Meinungen, sogar eine kleine Laune und deriges entgegennehmen, weil ich der Ansicht bin, dass ein offenes, menschliches Verhältnis von Ehegatten viel wegspült und Vertrauen bringt. Und das ist eigentlich das, meines Erachtens, das Wesentliche. Es hilft dann auch, der Gedanke, den Besitzgedanken zu brechen, den ich als sehr schlecht anschaue und den ich wie ein Gefängnis empfinden würde. Wenn ich das, was ich eigentlich sagen möchte, noch vielleicht mit einem irgendetwas könnte untermauern, hätte ich vielleicht, ich habe immer Gedichte, wo ich natürlich das probiere. das probieren einzufliessen zu lassen. Mal schauen, ob ich gerade eins finde. Die haben da unveröffentlichte Sachen. Ja, sagen wir das. Gefährtin, warst du nicht Rausch meiner Jugend? Der Sinne wiege, abendliche Sehnsucht und erwachender Morgen. Was hat die Zeit nicht alles verschüttet? Hoffnungen zugedeckt, Wunden aufgekratzt und Narben gestreut. Doch heute verstehe ich so manches, was früher quer stand. Und lieb geworden sind mir auch deine Schwächen. Ich meine, ich möchte eben das, dass ich so, mit dem ich so sage, die es ist eine heikle Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich muss offen sagen, ich zapple ein bisschen dran um. Aber es gibt noch etwas, was mich auch sehr berührt, was die Frauen betrifft, es hinstellt. Ich bin mit der Bibel dort auf Kriegsfuß, weil ich das nicht akzeptieren kann, dass eine Frau aus einem Rippi von einem Mann gemacht worden ist und von da an, von dem Moment an schon irgendwie so zweitklassig deklassiert worden ist, auch in den Briefen von den Aposteln, da ist sie schon so, kommt sie schon dann wieder so als Sünderin führen, obwohl Jesus mit der Frau ein wunderbares Verhältnis hat, weil die Frau sehr verehrt hat, er hat mit der Frau ein wunderbares Gespräch geführt, er hat auch, jetzt kommen wir schon von drüben. Das ist schon so spannend.
Nein, der kommt dann auch. Geht er wieder.
Und wenn wir eigentlich denken, dass er so geht, zum Beispiel da ein Ehemanns hinstellt, ich bin mit der Bibel dort auf Kriegsfuß, weil ich das nicht akzeptieren kann, dass eine Frau aus einem Rippi von einem Mann gemacht worden ist und von da an, von dem Moment an schon irgendwie so zweitklassig deklassiert worden ist, auch in den Briefen von den Aposteln, da ist sie schon so, kommt sie schon dann wieder so als Sünderin führen, obwohl Jesus mit der Frau ein wunderbares Verhältnis hat, weil die Frau sehr verehrt hat, er hat mit der Frau ein wunderbares Gespräch geführt, er hat auch, jetzt kommen wir schon von drüben.
Das ist schon so spannend.
Nein, der kommt dann auch. Geht er wieder.
Und wenn wir eigentlich denken, dass er so geht, zum Beispiel da eine Ehebrecherin, die damals, ja auch heute noch in den Ländern, dort, wo jetzt der Krieg geführt wird, wo eine Ehebrecherin, die gesteinigt worden ist und er das hat verhüten können, das ist etwas ganz Gewaltiges gesehen. Er hat sich für die Frau wirklich toll eingesetzt und es ist eigentlich verrückt schade. Und die Frau hat damals bei ihm eine andere Stufe gehabt. Und nachher ist es abgesunken. Und wenn man dann denkt, so im Jahr 3000 nach Christus, das um die Zeit von dem, da hat es dann schon Bischof furchtbar geschrieben über die Frauen, wo wir heute, wenn wir das lesen, uns direkt schämen. Aber es war im Alten Testament auch so, eine Frau, die Periode hatte, war unrein. Sie ist 8 Tage quasi auf die Seite geschoben, aus der Gesellschaft rausmanövriert worden. Und wenn das eine Frau jeden Monat muss erleben muss, dass sie nach acht Tagen irgendwie ist sie unrein. Ich meine, was ist das für das muss doch einen tiefen Einfluss haben auf die Seele der Frauen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das heute im Wallis auch noch praktiziert wird, aber zu meiner Zeit ist eine Frau, die ein Leben geschenkt hat, die etwas vom Schönsten gemacht hat und vom Tollsten, was man eigentlich kann, einer Frau zumuten, nicht wahr? Und zwar mit Schmerzen, ehe sie das Kind gebären hat, so ist sie nachher auch halb unrein gewesen und hat müssen ausgesegnet werden, 8 Tage nach der Geburt. Und das alles bedrückt mich. Ich würde für die Frauen heute noch auf die Barrikade gehen. Effektiv.
Hier hat vielleicht eine ganze Reihe von Leuten, die auf die Barrikade gingen, gell?
Ja.
Ich bin dir eigentlich dankbar, Hannes, gell, dass du mir nicht nur auf deine Mütter ausgewichen bist, gell? Das hat mir gut getan. Aber jetzt glaube ich, nachdem, also da vorne hat keine Trommel, kehren wir gerade wieder einmal ein Stück. Bist du
einverstanden? Ja, natürlich.
Nachher wird es ein bisschen ernster.
Ja, wir
machen jetzt noch ein bisschen vorher.
Hast du noch Hilfe-Fragen?
Nimm mir so vorunterhin.
Ja, es ist leider so, dass meine Walliser Bücher für den Rüfenmembrin, für Fasapanitech und ein bisschen für Fabulieren leider schon vergriffen sind. Ich habe nur noch das Weinbücher, wo Walliser Tietzsche Teil haben 3 Auflagen, 3500 Stück, eins allein gebrungen oder so. Und ich habe nicht mehr die Mühe gehabt, sie nochmal aufzunehmen. Aber sie werden immer wieder verlangt und vielleicht tun wir sie doch nochmal. Inzwischen habe ich eigentlich andere Fabeln auch noch zusätzliche geschrieben. Aber das vielleicht, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wir denken zwischendrin eine kurze Fabel mal.
Ja, also, unbedingt.
Das würde das ein bisschen auflockern, wenn wir uns da so mit dieser schweren Frage befassen.
Ich glaube, man muss älter das, gell?
Kommt er langsam in Verlegenheit. Ich hätte immer gerne mal Prediger. Das war mein grosser Wunsch, dass ich mal in einer Kirche auf die Kanzel gehen kann und so rechte Prediger haben. Und es hat mir nie hat mir dem Pfarrer die Chance gegeben. Und ich hatte aber einen Cousin gehabt, und das war der Centinetta, der im Priesterseminar in Sitten die Stunde gegeben hat. Und wenn er pensioniert worden ist, so ist er bei Klosters im Ruf, hat sie so ein kleines Dorf, das heisst Saas, ist er da als Pfarrer, ist er dort die kleine Gemeinde betreuen. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, Karl, ich will dir so gerne mal predigen. Kannst du nicht mal schauen, dass ich zu dir kann predigen kann? Dann hat er gesagt, wohl, das geht gut, da kennt ja niemand. Und ich gebe dir ein weißes Hemd und sage dir, heute tut der Bruder Johannes predigen. Und dann haben wir das abgemacht für auf den Oktober. Und im September ist er gestorben. Und so bin ich bis heute noch nicht zum Predigen gekommen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einmal im Montag predigen kann. aber ich habe es dann anders gemacht. Ich habe dann eine Fabel geschrieben und habe einen Igel predigen. Und natürlich müssen wir Zuhörer haben. Und die Misch sind dann seine Schafchen gewesen. Illustriert hat das Buch der Fritz Hug, ein Freund von mir, ein lieber Freund, der leider gestorben ist vor kurzer Zeit, also letztes Jahr schon. Er hat das Fabeltier so gemacht, wie es der liebe Gott erschaffen hat. Nicht aber irgendwie so wie ein Mickey Mouse oder Donald Duck oder so etwas, sondern er hatte so viel Ehrfurcht gehabt vor der Schöpfung, von den Tieren, dass er gesagt hat, das kommt nicht in Frage. Und ich habe gesagt, das ist ganz in meinem Sinn auch, denn ich bin auch sehr stark mit der Natur verbunden. Ein Igel, hat einmal mit der Müs ein bisschen geschüttelt. Ich will die schreckliche Ehre euch mal predigen, hat er sich hier angeklagt. Weißt du, so hübsch wie heute der Feldkapuziner gepredigt hat. Das Müsli hat die Leute müssen lachen. Es hat die Pfotien vor die Mühle gehabt und es hat es gerade so geschüttelt. Man sagt nicht Feldkapuziner. Entweder ist es ein Feldprediger oder ein Kapuziner. Aber heute hat den Domherr gepredigt. Was du nicht sagst. Er hat beim Predigo all sie auf mich gezeichnet. Ist er wirklich kein Kapuziner gewesen? Nein, natürlich nicht. Die Kapuziner haben einen weißen Strick um den Bauch und die Domherren rote Binnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hängst du noch?
Jawohl, jawohl. Knopflochentzündung hängst du noch.
Ja. Also damals bei mir hast du noch eine rote Binnen gehabt. Hm? Aha, aber gerade in dieser Tünung wollte ich keine Predigo. Wollte ich keine Predigo. So tue doch einmal. Wir kommen dir schon zuhören. Hier umeinander hat es eine Hüfe mich. Ich bringe der Kundschaft so viel, dass du willst. Ja, sicher. Mensch, wirklich, Sella. Ich mache es schon. Sowieso. Probier doch einmal. Aber ich habe keine rote Binde für um den Bauch. Ah, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger sind weite Ärmel. Wieso denn? Ja, das braucht es einfach. Wenn du die Hände streckst und die Ärmel fletzt nicht zu uns und ich, lass dir niemand zu. Je weiter die Ärmel, je besser die Predigt. Mensch, ich meine noch nicht, ich weiß es. Aber was soll ich denn predigen? Erzähl etwas, wo alle mich gerne hören. Da kommst du ganz sicher gut an. Aber erzähl dir Gottes Willen nicht vom Stellen, vom Stibizzo, vom Cento, sonst ist der Tief los, glaub mir's. Nein, das kommen wir schon zu dir. Am besten, du erzählst vom Heiligen Moselti. Heiligen Moselti? Ja, das wäre gut. Moselti dit's und Moselti das und Moselti halt ein bisschen von Almo. Gut, das mache ich. Das Thema passt mir. Natürlich, der macht dich jetzt nochmal dahinter. Ich gehe jetzt gerade die Mische reichen und bringe den Termen. Und so ist der Igel zum Predigen gekommen. Und es haben ein Wehrli in Höhe von Misch zugelassen. Er hat seine Pfoten zum Himmel gestreckt und hat seine Ärmel geschweicht und hat sie auf Platz gegeben. Und er hat geheuert und gerieft, so viel er mehr gehabt. Man sollte dit und man sollte das und man sollte ein bisschen von allem. Der Schweiß ist mir über die Wangen im Rückgrund, so hat er sich angestrengt. Wenn er fertig war, so hat er seine Müsse gefragt, und, wie bin ich gewesen? Grossartig, wirklich grossartig. Alle haben es uns gesagt, nur man hat vergessen zu sagen, was man denn eigentlich sollte. Nein, natürlich nicht, die haben doch ganz deutlich gesagt, man sollte das und man sollte das und aber man sollte ein bisschen von allem. Ja, ja, so heisst es, wir euch verstanden und so machen es wir euch. Du weißt, wie sie rechte Misch, so wie der Herrgott uns erschaffen hat. Das ist jetzt das. Das
ja, man sollte eigentlich auf das nichts mehr sagen. Aber ich glaube, eine der Stärken von dem, was Hannes dort schaffen literarisch, ist ganz sicher die Fabel. Und wenn ich gehört habe, ist er noch an weiteren Fabeln dahinter und hat sicher auch noch Hilfe in seiner Wunderkiste. Hoffen wir, dass er uns da noch mal etwas gibt. Jetzt danke ich dem Herrn Tscherig für die Frage. Hätte vielleicht jemand anderes auch noch eine Frage in der Richtung stellen? Sonst stelle ich immer mal ganz eine ernste Frage. Jetzt sind sie nämlich aufgekehrt drum da. Die Sache ist ja so, von ihm hat man da Gedicht gelesen, die meiner Ansicht nach leicht grüblerisch sind. Wo er dort nachdenken über den Sinn des Lebens, über Tod, über allerlei so Sachen, die wir ja mal alle dran kommen. Und ich möchte dich fragen, wie ist deine persönliche Stellung heute zu dem, was du da hast geschrieben über das? Und was sagst du ist? Über den Sinn des Lebens vielleicht. Die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, was sagst du uns über den Sinn des Lebens, aber vielleicht hast du uns in einem Gedicht oder irgendwie das klar gemacht. Darf ich dich bitten?
Ja, wir kommen jetzt nach dem Fröhlichen wieder, fallen wir wieder, wie wir recht abzusitzen. Es geht ein bisschen alles, es ist ein bisschen durcheinander. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem ganz eigentlich ernsten Thema, wo mir sehr, sehr auf der Seele liegt. Und wenn wir eigentlich die nachvollziehbare Geschichte von der Menschheit betrachtet, so ist der Sinn vom Dasein immer etwas sehr Zentrales gewesen. In meiner Jugend habe ich noch Kanisi gelernt, auswendig gelernt, und da haben wir auf der ersten Seite schon die Frage gehabt, aber was ist der? Ja, wozu sind wir auf Erden, hat sie geheißen. Und da hat es geheißen, wir sind auf Erden, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Wir haben aber das so rasch auswendig können, dass wir gesagt haben, wir sind auf Erden, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und in den Himmel zu kommen. Ja. Man hat es damals, vielleicht früher, noch nicht so recht der Ernst von der Frage erfasst. Heute natürlich sind wir wieder in einer Situation, wo wir manches in Frage stellen und deshalb die Frage, wozu sind wir eigentlich da, wieder brennend im Raum liegt. Wenn ich eigentlich an meine Mutter denke, da ist alles noch in Ordnung gewesen. Bei ihr ist der Himmel so ein bisschen auf den Sternen gewesen. In der Mitte vom Himmel ist Gott Vater auf einem goldenen Thron gesessen. Rechts sein Sohn, links Mutter Gottes. Unten durch die Päpste und Bischöfe. Und da sind sicher auch noch zwei Plätze in ihr frei gewesen für den Bischof Haas und der Lüttler. Und sie hat eigentlich einen derart starken Glauben gehabt. Sie hat auch das dürfen glauben, dass ihre die Pforte offen ist. Und sie hat aber wollen bei der Pforte, bei dem goldenen Tor, hat sie wollen beten, warten, bis alle ihre Lieben allem raufgekommen sind. Und dann mit ihr alle zusammen im Angesicht des Schöpfers loben und preisen und wie man sich das eben vorgestellt hätte. Und seitdem ist natürlich etwas ganz Furchtbares, Dramatisches passiert. Es haben da Techniker der riesen Glasaugen geschliffen, nicht wahr? Wo sie können Millionen Lichtjahre, Distanzen, die wir uns überhaupt nicht einmal mehr vorstellen können, in den Himmel abspähen und so weiter. Sie haben Techniker oder Ingenieure haben da ein feuriges Ross konstruiert, wie seinerzeit der biblische Elias mit seinen feurigen Pferden in den Himmel fahren, jetzt mit Sputnik, mit Euroraketen, mit Shuttles und so weiter und dort oben einen furchtbaren Haufen der Satelliten ausrühren, um den Himmel zu erforschen und so weiter. Und man hat dann bekommen, dann plötzlich anfangen fast manchmal das Gefühl, braucht es dort oben eigentlich noch Engel oder sollten wir nicht ein paar Verkehrspolizisten rausschicken? Es ist etwas ganz Entschiedenes eintreten bei allen Leuten, die darüber nachdenken. Und wir müssen uns neue Vorstellungen machen. Und ich leide darunter, dass die Kirche sich so schwer tut, mit der Wissenschaft ein bisschen mitschwimmen und uns immer wieder diese neuen Erkenntnisse in der Glaube, im Glauben drin, probieren zu verankern, wie es eigentlich der Teilhard Döschardin, Pater, Jesuitenpater, wollen hat oder teilweise auch durch seine Bücher dann gemacht hat. Für mich heute, wenn ihr mich fragt, ist der Himmel nicht, ich kann mir ihn nicht als Ort vorstellen, ich kann mir ihn aber ganz lebendig als Zustand vorstellen. Als Zustand, so wie uns Jesus vorgelebt hat. In Liebe, in Demut, in Genügsamkeit. Wenn wir das erreichen, dann finde ich, sind wir eigentlich so weit, dass wir uns nicht mehr Gedanken machen müssen. Ich habe einen Vortrag mal über das Thema und darum will mir das wirklich auf dem Herz brennt. Wir müssen heute die Ehrfurcht vor der Natur in erster Linie wieder zurückgewinnen. Und zu wissen, dass hinter der Natur der Schöpfer steht, unser Gott steht. Und wenn wir, dann bekommen wir auch ganz eine andere Beziehung zu allem was lebt. Nicht so, dass, und diese Ehrfurcht vor der Natur, die wünscht ich, dass die Rom plötzlich ein bisschen mehr aufgreifen würde. Ja. Und wir hätten manches Übel, das wir heute haben, wenn wir die Ehrfurcht vor der Natur in unserer Religion stärker eingebaut hätten, ja, wäre manches nicht so. Auch die Völkerexplosion, dass wir uns derart vermehren, dass wir das Gleichgewicht, wirklich das Gleichgewicht stören, dass wir einfach mit unserer Masse derart in die Natur hineingewachsen, dass wir alle, dass wir Pflanzen und Tiere direkt verdrängen. Das ist alles etwas, was mich irrsinnig beschäftigt. Und im Grunde genommen, ich denke immer, wir sind doch eigentlich in eine Wunderwelt hineingeboren worden. Wenn wir alles anschauen, wirklich mit offenen Augen das Leben betrachten, die Blumen und alles, was da zum Frühling kommt und so weiter, dann stehen wir doch wirklich vor Wunder. Und es ist doch auch denkbar, dass der Herrgott uns hat wollen, ich kann jetzt mal sagen, an Mordsfreude machen, indem er uns das Leben geschenkt hat und uns gesagt hat, wir sollten uns am Leben und an der Schönheit erfreuen. Natürlich ist das Gesetz eingebaut worden, dass sich alles muss erneuern muss. Und das wirft natürlich den Schatten vom Leid, vom Tod und alles mit hin. Aber ich glaube, dass wir dürfen wirklich auch, ich sage auch, einen Sinn vom Leben sehen, indem wir als Pflicht, wie soll ich das sagen, ein erfülltes Leben, ein Leben von der Ehrfurcht gegenüber allem, wenn wir das haben und uns am Leben freuen, so haben wir sicher einen grossen Teil von dem erfüllt, wo der Schöpfer uns zugedacht hat. Ich tue euch zum Schluss ein Gedicht lesen aus dem Büchlein »Nur Steine leben länger, Ewigkeitsgedanken«. In Räumen der Unendlichkeit denkst du, Herr, leuchtest auf im kreisenden Rhythmus der Sonnen und erlöschest ausgediente Lampen der Himmel, Millionen Lichtjahre weit von uns. Uns hast du die Erde zugedacht, macht sie euch zur Heimat. Wir haben uns der Scholle zugewandt, die Saat ausgeworfen. Grün und glänzend ist sie aufgegangen mit dem Unkraut. Mut und Tränen hast du uns zugedacht. Keiner von uns hat das Sterben verlernt. Nur Steine leben länger. Der Morgen trocknet die Tränen und Hoffnung überblüht die Narben. Deine Zeit zernackt Berge zu Moränen, lässt ergrünen und aufleben. Älter als die Kloaken unserer Ozeane bist du, als das Grünen und Sterben unserer Wälder. Immer warst du und immer wirst du sein.
Danke dem Hannes für das Zeugnis. Ich glaube, wenn man uns das fragt, das wäre für uns sehr schwer, das so kurz auszudrücken. Ich danke ihm. Ich will über das nichts mehr weiter sagen.
Dann weiss ich, wenn ich so schreibe und dann sagst du Lotso, Glück. Nein, Lotso oder so. Oder Beito. Warte, Beito, kann man alles noch sehen. Aber wenn ich so muss reden und dann sollte ich, wenn er so komische Fragen stellt, dann sollte ich den Grimm zusammen haben, der ist zu viel verlangt. Gell? Ja. Ah, ich möchte aber auch noch gerade meinen beiden Freunden da ganz herzlich danken. Ich kann jetzt diese Januar schon zweimal jetzt mit denen geschafft. Ich habe jetzt im Januar fünf Lesungen gehabt, überall ein bisschen umeinander. Und eine kleine Nierensteinzertrümmerung und weiss der Teufel was alles. Aber es hat mir riesig gefremd, ich darf das erste Mal sagen, es hat mir riesig gefremd, dass der Alois mich eingeladen hat, noch einmal hier in Brieg mit Freunden zusammenzukommen und davon ein bisschen von meinem Leben zu erzählen. Mein Verhältnis zum Wallis, wenn ich das irgendwie so denke, dann müsste ich euch sagen, ja, halt, wie ist es denn, wenn das Verhältnis jetzt und früher ist, mal das Wallis früher und das Wallis jetzt, der kommt auch noch, das Wallis als Landschaft, das Wallis als Menschen, das Wallis als Kultur. Als Kulturträger. Es sind schon verschiedene Fragen da drin. Darf ich einmal sagen, das Wallis als Landschaft. Für das Wallis als Landschaft habe ich eine wahnsinnige Schwäche. Es ist für mich einfach das Tal, das ist einfach mein Tal. Und jedes Mal, wenn ich wieder durch den Lötschberg zurückfahre, auch jetzt noch, wenn ich, dann schaue ich, dass ich am Fenster sitzen kann. Und dann, ich habe mal ein Gedicht gemacht, ich glaube, es ist vertont worden, der Georges Julen hat auch eine Melodie gemacht, und das heisst, Rhonetal, mein Rhonetal, ich sehe dich heute das letzte Mal, die Abendsonne übermalt, die Berge, das Tal und auch der Wald, wie hübsch bist du, mein Rhonetal, wie hübsch bist du, mein Tal. Das ist besonders. Und das, ich kannte die Melodie, ich will es jetzt nicht da vorsingen, das ist der, dann mache ich noch dem Michel Villa Konkurrenz. Aber gut. Also, und man hat natürlich, wenn ich von der Landschaft spreche, so bin ich immer gespalten. Auf der einen Seite ist bei mir der, ich darf ruhig sagen, der Poet. Und auf der anderen Seite ist der Realist. Ich habe die Zeit noch erlebt, wo der Vater jeden Winter Angst hatte, kommen wir mit unserem Geld und mit unserer Reserve und allem, wo wir heimkommen, wir durch. Und das war nicht nur bei uns. Das hat zermatt. Der größte Teil der Familie hat den Winter gefürchtet. Das muss man sich vorstellen. Und dann kommt das andere. Da sieht man die Natur und da sieht man die, nicht wahr, ihr wisst, was der Massentourismus natürlich ist und Wallis bringt oder auch was teilweise die Industrie bringt, darf man nicht nur gerade, man muss da leider ein bisschen eine Konzession machen. Ich komme nicht drum herum. Auf der einen Seite tut es mir weh, wenn ich sehe, was, wenn da so zum Beispiel von Zermatt auf Zfuri so ein ewiges, eine Maschine da läuft, das ganze Tal auf, den ganzen Tag laufen das Essen und zurück. Nicht wahr? Am Anfang hat mir das derart wehgetan, oder wenn ich dann sehe, dass man da ausholzen muss und der Dixons da so riesige die Strom. Dass er die Strom durch die Wälder hat können durchführen und so weiter. Da gibt es natürlich, wo einem verletzt und wo einem weh macht. Aber ich habe immer dann wieder vor Augen, mein Gott, wenn ich dann wieder zurück und den Leuten das zu ermöglichen, was wir damals erlebt haben. Und darum bin ich da immer ein bisschen gespalten. Aber ich möchte schon sagen, wir hätten. Man könnte ja ein bisschen vernünftiger sein und das Beste. Und zwischen den beiden Sachen den Weg wählen. Aber der ist immer sehr schwer. Es ist leicht, ein Gitzhals zu sein. Und es ist leicht, ein Verschwender zu sein. Aber einer vernünftiger Mann, der mit dem Geld oder das Haushalten weiss, ist sehr schwer. Und das ist jetzt in der Hinsicht. Und da kommen natürlich die Spekulanten und alles drin. Das ist die Natur, nicht wahr? Wenn ich das, da kommen die Menschen. Und wenn ich denke, was die Zeit, die ich noch erlebt habe, wenn ich da vom Spital zurückgekommen bin, so zum Beispiel nach Zermatt, und da haben sie mir gesagt, ja Hans, wie geht's der armen Silli? Was hast du jetzt mit deiner Hand? Oh, du armes Silli. Und so weiter. Alle haben sich da Anteil genommen, haben an meinem Schicksal wirklich Anteil genommen und so weiter. Und alle haben gewusst, wo ich im Spital bin und so weiter. Alle haben auch gewusst, dass Zano Petsche da ist, gearbeitet hat und 5.60 Franken Stundenlohn hat oder so weiter. Und die Decke und die Dille zwischen der Endwohnung und so, ist ja so dünne Brettchen gesehen, dass man hat ja jeden Furz noch gehört von den Leuten. Das ist ja, es hat keine Intimsphäre eigentlich gegeben in einem Dorf. Alle haben alles gewissen, man war eine Einheit und man hat einen Zusammenhang gehabt. Und heute, wenn ich nach Zermatt komme, so gehe ich manchmal vom Bahnhof bis zur Weichelmatte, wo ich mein Häuschen habe, und ich begegne keinem einzigen Gesicht, das ich noch kenne. Und natürlich das tun wir. Aber wenn ich jetzt euch sage, ich, ganz am Anfang, wenn ich mich selbstständig gemacht habe und Kinder und junge Mode gemacht habe, da bin ich noch mit dem Köfferle der Zwallis gereist. Da bin ich hier zum Seiler gegangen, zum Seiler das Köfferle aufgetan und da hat er natürlich etwas bestellt und so weiter. Ja, da sind wir nachher mit dem Seiler, sind wir irgendwo eingekehrt und haben entweder etwas getrunken oder etwas gegessen. Wenn ich nach Sieders gegangen zum Frau Moron, die hat das Baby-Kindergeschäft gehabt, ja, die haben wir nachher, mit der bin ich nachher gegessen. Oder mit Romayer in Sion. Die haben mich eingeladen zum Fondue in der Nacht. Also, die haben alle noch Zeit gehabt. In denen, vielleicht vor 30 Jahren oder 40 Jahren, haben ihr Walliser noch wunderbar Zeit gehabt. Und heute, wenn wir heute kommen mit dem Koffer, hören Sie, ich habe leider nicht und so weiter. Es hat sich in der Art natürlich viel geändert. Aber auf der anderen Seite, das Holz ist das Gleiche geblieben. Wir sind immer noch, Walliser haben immer noch irgendetwas ganz Eigenes, was wir einfach in der deutschen Schweiz nicht haben. Es ist nicht nur die Sprache oder so. Wir sind so also halbe Italiener, halbe Spanier, halbe Franzosen und doch sind wir bodenständige Germanen. Ich weiß nicht. Wir sind einfach ein gleiches Interessensvolk. Und im Grunde genommen tut es mir schon leid, dass ich früher weg haben müssen und das nicht alles hat können erleben hier im Wallis. Ich glaube, ich hätte viel mehr Walliser Romane geschrieben. Und dann als letztes die Kultur. Also von da muss ich schon den Hut abziehen, was da im Wallis in den letzten 20, 30 Jahren ob sie gegangen ist in Sachen Kultur, das ist, sagen wir jetzt, wenn wir nur gerade Musik schauen. Ne? Wir haben da, das sind jetzt zwei Herren von der Volksmusik. Die Volksmusik, die Oberwalliser Spiele sind Spitze in der volkstümlichen, aber im hohen Schar in der Schweiz. Das bin ich hundertprozentig überzeugt. Mit denen dürfte ich in Kursaal in Bern oder in Tonhalle in Zürich gehen. Und es ist das, nur zum sagen, wir haben das Oktett, wir haben die Vokalensemble, wir haben den Oberwalliser Liederchor, wir haben einen unsäglichen Haufen junger Leute, die klassische Lieder, die klassische Musik machen. Wir haben den Eugen Meyer, der Komponist ist, der meine Lieder vertont. Das ist allerhand natürlich. Nein, mein alter Felix, der Felix Schmidt hat ja auch. Wir haben also Komponisten. Wir haben hier der Amadé Salzmann, der wunderbare Melodien für gehobene Volksmusik macht und so. Und auch in baulicher Hinsicht, wenn man denkt, was heute jedes kleine Gemeinde hat, sogar ein Mehrzweckhallen und so weiter und so weiter. Also was macht das schon? Ich bin manchmal stolz, wenn ich kann vergleichen was wir im Wallis an kulturellem bietet und was wir im Kulturkanton anbringen. Heute dürfen wir uns nicht mehr hinter dem Kulturkanton verstecken. Wir können kommen und sagen, wir zeigen euch etwas. Und an meinem Geburtstag kann ich mir erlauben, so ein paar Oberwalliser Spielleute und so weiter einzuladen und so weiter. Und die Leute sind alle hell begeistert gewesen von dem, was Wallis heutzutage bieten kann. Also, ich bin ein Walliser, der wohl in der Fremde verwurzelt ist, aber das Herz ist daheim geblieben.
Herr Bühnemann, ich habe noch eine Frage.
Ja, ich habe noch einen Wunsch.
Ja.
Wisst ihr, das Fäsli bei der Nico hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Und die Misch. Wir wissen, dass er die Misch heute ein bisschen vertan hat. Aber ich habe mal von euch, das erste Mal, als ich euch gehört habe, das Fäsli gehört, easy Misch.
Sagen wir jetzt, das ist der Abschluss. Ihr seid alle sehr tapfer gewesen, lang ausgehalten. Normalerweise ist es so eine Lesung in Stunden und dann sind die Leute müde. Also wenn wir heute noch zwei sind, so, muss man da wirklich ein Kompliment machen. Also das Gedicht hier Misch habe ich eigentlich gar nicht ein Büchchen nehmen. Ich habe es mal am Sonntagmorgen so geschrieben. Und dann du hast da auch noch, warte mal, da ist es. Und dann habe ich das dem Frohi vorgelesen. Ich mache euch Liebesgedicht in Walliserdeutsch. Gerade so kurz will ich noch gerade, das habe ich meinem Frohi gewidmet. Und das geht folgendermaßen. Ich glaube nicht, dass du so weißt, dass du mich der mein Leben trägst, dass du mir Haus und Heimat bist und wenn du fehlst, die Sonne erlischt. Wo hör ich auf? Wo fährst du an? Wo ist der Ziel? Sag, weißt es du? Das ist so ein kleines Liebesgedicht. Aber wir wollen jetzt abschließen, also ich wenigstens mit dem Misch. Und lustigerweise hat Eugen Meyer ein klassisches Lied daraus gemacht. Es wird sogar gesungen von einem grossen Frauenchor, du hast es ja gehört, Aarau. Und Felix Schmidt hat ein Volkslied daraus gemacht. Der Leo Zeiter hat den Jodl daraus gemacht und der Michel Villa hat das Poplied daraus gemacht. Und so ist das einfache Gedicht, das ich zuerst wieder mal getraut habe, in das Bücher zu nehmen, ist zum grossen Schlager geworden. Und ich habe sie mal in Leukerbad gelesen, vor Fremden. Und da ist der Gemeindeamann, wir sagen Gemeindepräsident, Loretan, nachher hat er zu mir gekommen und gesagt, du hast etwas ganz Tiefsinniges für das Wall vom Wallis angesprochen. Wir haben Misch, wir haben unsere Lüne, was geht das andere als sind Misch im Wallis? Und dann sage ich, siehst du jetzt, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber ich bin viel gescheiter, als ich selber weiß. Und das Gedicht geht folgendermaßen: Wir haben Misch in unserem Hische. Was geht das andere an? Sie sind easy. Schlafen die im Kellerli, fressen aus dem Tellerli, trinken, was vom Fassier tropft, sie verlangen, dass man klopft. Augen haben wie Guffelkäpf, Ohren wie Wolluchnäpf, ein Fell aus Sidoglanz, dazu ein langer Schwanz. Wir haben Misch in unserem Hische, was geht das andere an? Sie sind Hische.
Ja, liebe Damen und Herren, wir werden damit am Abend, am Ende,
am Abend,
von dem literarisch fasnächtlich, wie soll ich sagen, volkstümlicher Abend. Das ist schwer zu sagen, wenn man so vergleicht, dass früher der Vortragsverein, vor allem Goethe, Iphigenie aufgeführt hat, haben wir heute auf einer anderen, aber eine wunderbare Ebene haben wir heute geschafft. Gläubig, gell? In dem Sinne. Ich will dir vielleicht ein Gefühl so ausdrücken. Wir sind froh, dass der Hannes Dalgwalder trotz seiner Mühe, in der Deutschschweiz zu wohnen, dass er so lange aus dem Wallis weg sein musste, ein Walliser geblieben ist, mit Herz, und dass er nicht nur die Eigenschaften hat, die wir jetzt sehen, Humor und so weiter, sondern dass er euch Wärme hat, dass er Fantasie hat und dass er etwas zu sagen hat, auch über den Sinn des Lebens allgemein. Wir danken ihm für den heutigen Abend und wir wünschen ihm alles Gute. Was ich am meisten bewundere über all das, was er uns geboten hat, ist, dass er mit 80 Jahren so einen Abend durchsteht. Das finde ich eine ungeheure Leistung. Ich weiß es nicht, ihr jedenfalls euch. Hannes, wir gratulieren dir. Und jetzt hast du vorher so angetan, ja, das ist blöd, dass du mal hier mit uns noch sein kannst. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Ja. Und jetzt, er hat immer den ganzen Abend mit so Fragen aushalten und wir haben ihm ein paar Fragen gestellt. Und jetzt lese ich eben hier ein Gedicht, einen Text von ihm, nur noch kurz, müsst ihr mich ertragen, entschuldigen, gell? Ein Text über Fragen und Hinterfragen. Und der Text schreibt mir, der kennt die eine von Hito, der 20-Jährige ist, geschrieben hat. Der Text heißt so: Nein, nicht Menschen, die dich lieben, sollst du Vertrauen schenken. Kritisch denken sollst du, alles hinterfragen. Sinnen dich hinter Sinnen, um ein Haar in der Suppe zu finden. Du sollst ergrübeln, ob du bist oder warst, oder dich als Einbildung durchs Leben narrst. Nur eines wage nicht, das Hinterfragen zu hinterfragen. Das sollst du nicht. ich will heute Abend noch zwei, drei Entschuldigungen anbringen. Der Herr Dr. Karle, Louis Karle, ist ehemaliger Präsident, entschuldigt sich. Ebenso der Dr. Walter Ruppe und der Herr Charles Stünzi, Professor im Kollegium, Vorstandsmitglied, den sich entschuldigen. Ich will eben noch zwei, drei Veranstaltungen sagen, was der Vortragsverein hier machen tut. Am nächsten 8. März haben wir eine grosse Rilke hinten mit. Veranstaltung im Rittersaal am 8. März, am Abend um 8. Das ist eine Rezitation und drei Musiker kommen. Wenn ihr Zeit habt, das würde ich freuen. Und am 26. April ist hier ungefähr, also ungefähr das gleiche wie heute Abend. Allerdings bereitet uns der Anlass ein bisschen Sorgen. Es wird der Unterwalliser Schriftsteller, der Maurice Metral, der etwa 35 oder so Romane geschrieben hat, wird hier Brüche kommen und wird uns hier aus dem Leben und seinem Werk erzählen und sieht euch seine Bücher. Sorgen macht uns der Anlass darum, weil das Französisch ist. Der ganze Abend wird Französisch gehen. Aber wir Oberwalliser kennen Französisch. Und dann haben wir gemeint, dass das vielleicht gleich ginge. Wir wollen eben empfehlen, hier zu kommen. Und nachher haben wir am 1. Juni diese Fahrt zu diesem eidgenössischen Jubiläumsjahr nach der Innerschweiz. Wir gehen nach Schweiz, Luzern und Altdorf und wir haben da Feierungen, sodass wir etwas Eidgenössisches erleben dieses Jahr. Und am 14. Juni ist hier ein Vortrag vom Präsidenten von der Programmkommission Radio und Fernsehen DRS, von Hans-Peter Oetlin, über das Thema Kirchen im Kreuzfeuer der Meinungen. Das könnte euer guter Vortrag sein. Wir empfehlen eben das alles, wenn ihr Zeit habt. Jetzt bleibt mir nur noch schnell eben zu danken. Kommen gut nach heim und ich will die Ischen Musiker vielmals danken. Sie haben uns einfach gezeigt, was für eine Kultur in der Volksmusik steckt. Ich meine, heute müssen wir ja im Oberwallis bald einmal halbe Engländer werden. Wenn wir Radio Rotten hören, hören wir den ganzen Tag Englisch und das versteht dann noch gar keiner. Demgegenüber halt und die alte Walliser Musikkultur aufrecht, das ist eine pionierhafte Entwicklung, eine Pioniertat. Ich gratuliere ihm. Das alles mal der Woche. Und ich danke ihm und dem allen zusammen. Merci, dass ihr gekommen seid. Kommt gut nach Hause. Und der Hannes befiehlt, ihr sollt dich noch einspielen. Merci.